Ihr wisst ja schon, dass ich, wenn ich in der Küche arbeite, NDR 2 höre. Und schon einmal habe ich ja eine Predigt gehalten über ein Lied, das mich inspiriert hat. Da ging es um die erste Liebe. Das war ein sehr schönes Video, was ich euch dazu gezeigt habe, mit einem echten Heiratsantrag. Und ich konnte in euren Herzen oder in euren Gesichtern sehen, dass euch die Herzen dazu aufgegangen sind. Dieser Text hier und dieses Lied, was ihr jetzt gehört habt, passt scheinbar hier erstmal gar nicht rein. Das ist kein Lied, das man im Gottesdienst hören will. Und zu den Bildern, die zu diesem Lied gehören, da werde ich später nochmal drauf eingehen. Jedenfalls hat mich dieser Song, der seit über einem halben Jahr in den Charts ist, inspiriert und nachdenken lassen über die Geschichte vom Turmbau. Und meine Gedanken möchte ich euch jetzt einfach mitteilen. Ich lese uns den Text, den finden wir im 1. Mose 11, die ersten Verse. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lass uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel finden wir zwischen den Berichten von der Sintflut und der Berufung des Abrahams. Das ist somit der letzte Teil der Urgeschichte, die mit der Erschaffung der Welt beginnt. Wir erfahren zunächst, dass die Menschen eine gemeinsame Sprache hatten. Genauer übersetzt heißt es, dass sie einerlei Lippe oder einerlei Worte hatten. Der Grundtext kann auch so ausgelegt werden, dass es nicht nur um eine gemeinsame Sprache ging, sondern dass sich die Menschen darüber hinaus zutiefst verstanden. Also jeder wusste, was der andere wirklich meinte, wenn man miteinander sprach. Es gab keine Kommunikationsprobleme, wie wir das heute oft erleben. Wir hören, dass sich das Volk in einem Tal ansiedelt. Und zwar nicht in einem Tieftal zwischen zwei Bergen, sondern auf einer weiten Ebene. Und hier entstand die Idee, eine Stadt zu bauen und einen Turm. Auslöser zu diesem Plan war die Erkenntnis über eine neue Bauweise. Bisher hatte man Steine genutzt, die an bestimmte Fundstätten gebunden waren, und hat sie mit Mörtel verbunden. Jetzt hatte man eine neue Bauweise entdeckt. Es wurden nämlich Ziegel zu Bausteinen gepresst. Damit hatte man eine Form, die gut aufeinander aufbaubar war. Und man hat Asphalt als Bindemittel gewählt. Asphalt war ein Stoff, der um Babylon herum gefunden wurde und abgebaut wurde. Das kann man heute noch sehen an alten, antiken Trümmern. Da sind auch noch Reste dieses Asphalts zu finden. Diese neue Möglichkeit, Durch den Einsatz der neuen Technik beflügelte die Menschen jetzt zu dieser Idee des Turmbaus. Und dabei ging es ihnen nicht darum, sich einen neuen Wohnraum zu schaffen mit einem schönen Aussichtsturm. Und es ging ihnen auch nicht darum, eine Stadt mit einer Wehranlage, einem Wehrturm zu schaffen, sondern sie wollten eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reichen sollte. Und wir erfahren auch, warum sie das so bauen wollten. Der Grund ihres Vorhabens war, um sich einen Namen zu machen, damit sie sich nicht über die ganze Erde zerstreuten. So schreibt es oder übersetzt es Luther. Diese Motivation zum Turmbau richtet sich in zweifacher Weise gegen Gott. Die Einheit, welche bisher die Menschenfamilie verband, war die Anerkennung und die Verehrung ihres Gottes. Das war es, was die Menschen bislang vereint hatte. Aber diese Einheit genügte den Menschen nicht mehr. Sie vertauschten sie mit einer äußerlichen, selbstgeschaffenen Einheit, nämlich dem Bau dieser Stadt und des Turms, und trennten sich damit von Gott. Warum? Sie wollten sich ein Ehrendenkmal setzen. Ihr Ruhm sollte weithin sichtbar sein, ja sogar bis zum Himmel reichen. Sie lehnten damit Gott ab, dem allein es ja zusteht, den Namen des Menschen groß zu machen oder dem Menschen Ehre zu geben. Und das ist es ja, was Gott auch tut. Gott gibt Menschen Ehre, aber wir können uns diese Ehre nicht erkaufen und nicht verdienen und wir können das auch nicht herbeizwingen. Diese extreme Form der Selbstüberschätzung finden wir in der Bibel immer wieder. Zum Beispiel in Jesaja 14, Vers 13, da heißt es in einem Spottlied gegen Babylon: Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Dieses Aufsteigen zum Himmel wird von der Absicht motiviert, sich an Gottes Stelle zu setzen und so sein zu wollen wie Gott, in unserer Geschichte verführt von den neuen technischen Möglichkeiten, die sich den Menschen boten. Aber wie auch in diesem Vers, den ich gerade zitiert habe, sind hiermit auch politische Motive verbunden. Der Name ist auch Herrschaftssymbol, Zeichen von Dominanz und Unterwerfung. Wir kennen das auch aus der jüngeren Geschichte. Städtenamen wie Konstantinopel, Leningrad, Stalingrad. Da haben Menschen eine Stadt nach ihrem Namen genannt, um selber Ehre zu bekommen, aber auch als Ausdruck ihrer Macht und gerade auch in der ehemaligen Sowjetunion als Ausdruck ihres politischen Denkens. Nach diesem Bestreben, Gott gleich zu sein, das war der eine Grund, wo sich die Menschen trennten von Gott, nach diesem Bestreben, Gott gleich zu sein, finden wir als zweite Begründung für den Bau des Turmes, damit wir uns nicht zerstreuen. Dies widerspricht der Aufforderung Gottes, die nach der Sintflut an die Menschen gerichtet wird. Da hat Gott nämlich gesagt, die Sintflut war ja die Geschichte vor diesem Turmbau, da hat Gott gesagt, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Nach göttlicher Absicht sollten die Menschen die Erde füllen, sich also über die ganze Erde ausbreiten, nicht um sich zu entzweien oder zu zerstreuen, sondern in innerer Verbundenheit. Ein Plan, der durch den Sündenfall und den Brudermord am Anfang der Urgeschichte bereits beschädigt war. Vielleicht auch, weil die Menschen wahrnahmen, dass das Band der Verbundenheit und Gemeinschaft bereits Risse hatte, setzten sie alles auf den Bau des Turms und der Stadt, um dem entgegenzuwirken. Das begonnene Unternehmen, die innerlich aufgegebene Einheit äußerlich festzuhalten und zu befestigen, kann aber nicht gelingen. Das an sich ja positiv klingende Motiv, damit wir uns nicht zerstreuen, widerspricht also Gottes Plan und steht weniger unter dem Vorzeichen hilfreichen Zusammenhalts, sondern eher unter der Sicherung der Macht durch ein politisches Zentrum, das keine unterschiedliche kulturelle Entwicklung, so wie Gott es gewollt hatte, erlaubt. Aber noch hat der Turm ja den Himmel nicht erreicht, denn Gott muss herabsteigen, um den Turm in Augenschein zu nehmen. Dass Gott herabsteigen muss, das kann man ja ironisch verstehen. So besonders hoch kann der Turm noch nicht gewesen sein, wenn Gott herabsteigen muss, um ihn zu sehen. Andererseits zeigt das Herabsteigen Gottes auch den Grad der Entfernung und der Entfremdung an, der zwischen Gott und den Menschen eingetreten ist. Dennoch, obwohl der Turm noch relativ klein ist aus Gottes Sicht, dennoch sieht Gott im Tun der Menschen eine Gefahr. Das Überschreiten der Grenze nach oben, das Vordringen wollen in die Sphäre Gottes, ist ein Zeichen dafür, dass die Menschen sich einig sind, auch andere Grenzen zu überschreiten. Dass sie bereit sind, all das zu tun, was sie vollbringen können. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass die Menschen bereit sind, all das zu tun, was sie auch denken können. Nach der Luther-Übersetzung hört es sich so an, als läge das Problem darin, dass Gott den Menschen nichts mehr verwehren kann, dass er sozusagen Sorge um seine Vormachtstellung haben muss, dass er sein alleiniges Gottsein in Gefahr sieht. Aber nicht Gottes Macht steht in Gefahr, sondern umgekehrt, wenn dem Menschen nichts mehr verwehrt ist, dann ist das Menschsein in Gefahr. Doch die Handlung der biblischen Geschichte geht weiter. Dem Menschlichen wohlauf, lasset uns, stellt Gott sein wohlauf, lasset uns entgegen. Ziel des Eingreifen Gottes ist es, die Sprache der Menschen zu verwirren, sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Und das ist ein paradoxes Vorhaben. Sprache ist ja dazu da, sich verständigen zu können. Doch die Vielzahl der Sprache wird jetzt zu einem Hindernis der Verständigung. Und die neue Daseinsform, die Gott für den Menschen bestimmt hat oder bestimmte, war die Zerstreuung. Dieses letzte Gericht Gottes in der Urgeschichte ist nicht ein gnadenloses Gottesgericht, sondern die Strafe Gottes ist auch ein Akt der Bewahrung. Die Zerstreuung bewahrt den Menschen von den letzten Konsequenzen ihrer Rebellion gegen Gott. Die Antwort Gottes auf die Maßlosigkeit des Turmbaus hätte auch völlige Zerstörung sein können. Mit der Zerstreuung gab Gott den Menschen noch einmal eine neue Daseinsform, in der sie leben konnten. Gott bewahrte den Menschen davor, sich selbst an Gottes Stelle zu setzen. Er bewahrte ihn vor dem letzten Schritt der Rebellion. Die Zerstreuung der Menschen ist nicht nur eine Strafe, sondern sie ist auch eine Wohltat, eine Schranke für die Selbstsucht der Menschen. Die Geschichte erzählt uns jetzt nicht, wie Gott die Sprachen verwirrt hat. Es wird festgestellt, die Menschen konnten sich nicht mehr verständigen, und das hat sie auseinandergetrieben, sodass sie ihre hochfliegenden Pläne nicht verwirklichen konnten. Und am Schluss des biblischen Berichts wird uns dann noch der Name der Stadt genannt, nämlich Babel. Es gibt eine Verbindung zwischen diesem Namen und dem hebräischen Verb Balal, das ist übersetzt Verwirrung. Die große Stadt ist Stätte der Verwirrung, weil sie sich an Gottes Stadt setzen wollte. Es ist offensichtlich, dass die Erzählung vom Turmbau zu Babel eine Parallele zur Paradiesgeschichte ist. Die Versuchung, sein zu wollen wie Gott und die den Menschen gesetzte Grenze zu überschreiten, tritt in neuer Gestalt auf und fokussiert sich jetzt auf die technischen und politisch-kulturellen Möglichkeiten. Und hier setzen ja jetzt aktuelle Fragen an. Seit der Entdeckung des Teers und des gebrannten Ziegelsteins als Baumaterial ist ja inzwischen eine Menge geschehen. Gott hat uns begabt zu forschen und wir haben das über die Jahrtausende hinweg manchmal zum Guten und manchmal zum Schlechten auch getan. Wir haben uns über Jahrtausende weiterentwickelt und wir haben über diese Jahrtausende auch weiter Türme gebaut. Und das Video, das ihr am Anfang jetzt nicht gesehen habt, das können die, die sich auskennen, im Internet nochmal runterladen, wenn sie mögen, ist eine sekundenschnelle Abfolge gewesen von Bildern dieser von uns gebauten Türme. Es waren Bilder von Krieg, von Hass, von Elend, von Hunger, von Unterdrückung. All das, was wir in den Nachrichten sehen und aus dem Internet kennen, zusammengeballt in ein ganz komplexes Geschehen, das einen wirklich verwirrt und ja auch eigentlich ängstlich zurücklässt. Dieses Video ist sicher etwas einseitig, aber doch realistisch. Und wir als Christen, Martin hat es vorhin schon gesagt, wir leben ja mitten darin. Wir sind verwoben in diese schuldhaften Strukturen unserer Welt. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn ich mir eine neue Hose kaufen möchte beim Shoppen, und mir eine aus dem billigeren Sortiment greife, dann werde ich, wenn ich mir das Etikett ansehe, feststellen, dass diese Hose gefertigt ist in einem Billiglohnland, vielleicht in Bangladesch. Dann weiß ich, dass dort Menschen unter wirklich sozial schlechtesten Bedingungen mit hohen Stundenzahlen und ohne jeden Schutz beim Färben der Stoffe gearbeitet haben. Dann weiß ich, dass diese Hose zusammen mit vielen anderen auf riesigen Containerschiffen von Asien nach Europa gekommen ist. Schiffe, die einen unglaublich hohen CO2-Ausstoß haben und viel umweltschädlicher sind als all die Flugzeuge, die über uns hinwegfliegen. Dann weiß ich, dass es auf diesen Containerschiffen nicht nur die Container mit Kleidung gibt, sondern sehr gerne auch Container mit Altöl und anderen Gefahrenstoffen, die man gerne loswerden möchte. Dann weiß ich, dass einige dieser Container bei den Fahrten immer ins Wasser rutschen und dort langsam verrotten und irgendwann das Ökosystem schädigen. Ich kann auch eine Hose kaufen, die etwas weiter weghängt, die teuer ist. Und wenn ich dann auf dem Etikett nachsehe, dann stelle ich vielleicht fest, diese Hose wurde in Deutschland gefertigt. Aber dann weiß ich auch, die Stoffe, mit der diese Hose in Deutschland gefertigt wurde, kommt auch aus einem Billiglohnland und hat genau denselben Weg genommen. Manchmal kaufe ich dann gar keine Hose mehr. Ich habe ja eigentlich auch genug. Aber irgendwann werde ich wieder eine kaufen müssen. Wir sind natürlich viel komplexer, das ist ja ein kleines Beispiel. Wir sind ganz komplex und für uns überhaupt nicht mehr durchschaubar eingebunden in diese negativen Strukturen, in diese sündhaften Strukturen unserer Welt. Und wir haben noch nicht zu Ende gebaut. Letzten Sonntag um 24 Uhr lief auf ZDF eine Reportage Schöne heile Welt von Klaus Kleber, der ist ja Moderator des Heute-Journals im ZDF und für mich ein integerer und kluger Mann. Und er hat eine Reportage gedreht über Silicon Valley. Das ist auch ein weites Tal, ein Tal bei San Francisco. Und in diesem Tal haben Großunternehmen wie Google, Facebook und Co. riesige Betriebe aufgebaut und hier sammeln sich Forscher, die klügsten Köpfe unserer Welt und forschen mit den endlosen Geldern der Computerindustrie unterschiedliche Dinge. Und was da geforscht wird, völlig unabhängig und unkontrolliert von Menschen mit Visionen, die uns gar nicht so erstmal in den Kopf kommen, das wurde in dieser Reportage gezeigt. Und ich will euch jetzt nur zwei Beispiele zeigen. Ladet euch das mal runter, das gibt es in der Mediothek zum Nachsehen. Das erste Beispiel, diese ganz engagierten Menschen, die da arbeiten und forschen, arbeiten zum Beispiel zurzeit daran, eine Verknüpfung herzustellen zwischen Computertechnologien und dem menschlichen Gehirn, mit der Idee, eine Art Supergehirn zu entwickeln, das dann in der Lage ist, die neuen komplexen Strukturen und Weiterentwicklungen unserer Gesellschaft wirklich zu verstehen und weiterzuentwickeln. Und diese Leute, die daran forschen, die sind schon relativ weit, guckt euch das an, die brennen dafür und die sagen, wir wollen für diese Welt etwas Gutes tun. Wir wollen ja, dass wir weiter forschen können, dass wir uns weiterentwickeln. Und ich finde, das ist ein relativ naives Denken, das nicht weiterdenkt, was man mit solchen Technologien auch tun könnte. Dann gibt es eine Forschergruppe um die Wissenschaftlerin Jennifer Daubner. Sie hat inzwischen eine ganz einfache und billige Methode gefunden, DNA zu zerschneiden und neu zusammenzusetzen. Und man ist inzwischen in der Lage, Leben neu zu kreieren. Und während wir in Europa da immer noch vorsichtig sind und ethische Bedenken haben, sitzen in China schon längst Wissenschaftler in den Laboren und arbeiten an diesen Möglichkeiten. Zwei Beispiele der Türme, die wir bauen. Was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Unser Bundespräsident hat in einem Interview mit einem dieser Forscher gesagt, sie machen mir Angst. Und so ging es mir, als ich die Reportage gesehen habe, auch. Was machen wir mit diesem Gefühl, relativ hilflos Teil einer gefallenen Welt zu sein? Es gibt zu der Geschichte des Turmbaus eine Art Gegenentwurf. Und ich empfinde es nach der Auseinandersetzung mit all dem, was ich euch jetzt hier so ein bisschen angedeutet habe, ich empfinde es so, als hätte Gott die Tür zum Paradies ein Stück weit geöffnet und etwas vom Licht der Ewigkeit würde in unsere Welt hineinscheinen. Ich denke an den Tag, als die Juden ihr Pfingstfest feierten, zusammen mit den Jüngern. Ich denke daran, dass ein Brausen zu hören war und etwas, das wie Feuerflammen vom Himmel kam, ein Erlebnis, das anscheinend nur schwer zu beschreiben ist. Und dann geschieht das Unglaubliche. Die Menschen, die aus vielen Nationen zusammengekommen waren, hören die Jünger in ihrer jeweiligen Sprache sprechen. Nachdem Jesus für die Schuld der Welt gestorben war, setzt Gott hier ein Zeichen. Aus der Sprachverwirrung wird zu Pfingsten ein übernatürliches Verstehen. Und noch etwas geschieht. 3000 Menschen finden sich zusammen und sammeln sich zur ersten Gemeinde, die unaufhörlich wachsen wird. Aus der Zerstreuung in Babel wird christliche Gemeinschaft. Von den ersten Gemeinden wird berichtet, dass sie ein Herz und eine Seele waren, dass es ein tiefes Verständnis untereinander gab. So wird es vielleicht vor dem Turmbau gewesen sein. Der Gemeinde gilt, in Christus nimmt Gott sein Gerichtshandeln zurück. Gott muss uns auch nicht mehr vor uns selber schützen, weil Jesus unser Schutz sein will. Wir haben das übrigens gerade gesungen. Du bist ein starker Turm. Jesus will eigentlich der Turm sein in unserem Leben, der bis zum Himmel reicht, der die Verbindung zwischen Himmel und Erde herstellt. Durch seinen Geist schließt Gott uns, die Zerstreuten, zu einer Gemeinschaft zusammen und beschreibt diese Gemeinschaft als Leib oder als Bauwerk, als ein Gebilde, das fest miteinander verwoben und aufeinander angelegt ist und in dem er leitend und schützend gegenwärtig sein will. Auch dann schon, wenn zwei oder drei von uns zusammen sind. Was für ein Geschenk. Ja, ein Geschenk in irdenen Gefäßen, immer wieder von innen gefährdet und von außen bedroht und manchmal von uns zu wenig wertgeschätzt. Aber ein Geschenk mit der Zusage, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden wird. Und dieses Wissen und Erleben nimmt uns nicht heraus aus unserer Welt, nicht wie in diesem Lied, dass ich als Astronaut in den Himmel fliege, damit ich dies hier alles nicht erleben muss. Sondern die Gemeinde will uns Zufluchtsort sein. Und sie will es immer mehr werden. Und ich glaube, wir gehen auf Zeiten zu, wo wir das auch immer stärker erleben werden. Die Gemeinde soll der Ort sein, wo wir im Gebet vor Gott zusammenfinden, uns gegenseitig stärken, wenn wir mutlos sind und Trost brauchen. Wo wir lernen, voreinander ehrlich zu sein, anderen zu vergeben und selber Vergebung zu erfahren. Wo wir einander an die Hand nehmen, um zum Thron Gottes zu gelangen und seine Gegenwart erleben. Wo unsere Gemeinschaft wieder darin begründet ist, dass wir gemeinsam Gott die Ehre geben. Aus der Zerstreuung tiefe Gemeinschaft. Was für eine Chance. Lasst uns das neu entdecken. Amen.